Kettenlift, Trim Brake, Helixkurve. Für viele Achterbahnfreunde ist das nicht nur was fürs Auge, sondern auch was fürs Ohr. Das geht sogar so weit, dass einige Fans den Achterbahntypus nur am Klang erkennen können.
Ja, und das, was im Automobilsektor schon lang gang und gäbe ist, also das Audiodesign für Kraftfahrzeuge, das gibt es mittlerweile auch für Achterbahnen. Denn auch wenn sich das, was ihr gerade im Hintergrund hört, wie eine Ducati anhört, können wir doch verraten, es ist eine Achterbahn.
Nämlich der Achterbahntyp Spike des Herstellers Maurer Ride, der 2019 als Desmo Race im italienischen Mirabilandia eröffnet wurde. Beim Spike Coaster steuern Fahrgäste in einem Motorradchassis über eine zahnradartige Schiene.
Ja, und weil man da sogar selbst interaktiv Gas geben kann, so wie ich das hier gerade mache, hat der Audiodesigner Filippo Beck-Pekosch ein System entwickelt, das die Achterbahn letztlich wie eine waschechte Ducati klingen lässt.
Wieso ein Game-Audio-Designer den Sound für eine Achterbahn macht, welche Technologie dafür verwendet wird und wieso die Attraktionsbranche von der Games-Branche vielleicht noch was lernen kann, das erfahrt ihr jetzt. Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit parkerlebnis.de.
Filippo, du hast schon für einige bekannte Computerspiele das Sounddesign entwickelt. Jetzt bist du quasi auch Coaster-Audiodesigner. Bist du denn selbst auch Achterbahn-Fan?
Ja gut, ich muss dir was beichten, Basti, muss ich gestehen.
Und das zwar, kannst du machen.
Ich kann Achterbahn nicht ausstellen. Nein, also ich mag Achterbahn, ich mag das Konzept, ich mag die Idee, ich liebe Geschwindigkeit, ich liebe es, Auto zu fahren, ich liebe Motorrad zu fahren und so weiter. Aber ich pack das nicht. Ich, so vom Motion Sickness her oder keine Ahnung. Also ich bin da wirklich ein ganz schlechter Kandidat und habe mir das echt aneignen müssen, um überhaupt auf diese Prototypen und so weiter fahren zu können. Das war am Anfang, ich habe Blut geschwitzt, muss ich echt sagen. Das war so hart. Und von daher, nee, also auf keinen Fall bin ich irgendwie so jemand, der oft zu Parks fährt oder der überhaupt so Rides einfach gemacht hat. Also bei mir ist Kettenkarussell echt schon hardcore, muss ich sagen.
Man muss ja für gutes Sounddesign nicht zwingend auch Achterbahn-Fan sein. Du hast deinen Abschluss am renommierten Berklee College of Music gemacht, das zahlreiche Größen wie zum Beispiel Quincy Jones hervorgebracht hat. Kannst du uns erzählen, warum du da studiert hast?
Ja, absolut. Also die Lust an Berklee zu studieren kam mir eigentlich von so diesen großen Guitar Heroes von damals. Also Steve Vai war dort, John Petrucci von Dream Theater. Ich hatte da so meine Phase, sagen wir, meine Gitarrenphase. Und überhaupt dadurch habe ich erst Berklee kennengelernt als Namen. Dann kam so langsam diese große Leidenschaft für Videospielmusik, also eigentlich eher die Realisation, dass ich eigentlich beides, diese zwei Leidenschaften, Musik und Videospiele, zusammenfügen konnte. Dann habe ich das Nächste sozusagen ausgesucht. Ich habe praktisch gesagt, okay, machen wir Filmmusik, weil es halt damals auch keine Videospielmusikkurse oder so gab. Also das war ja so vor 10 Jahren oder sogar mehr jetzt mittlerweile. Und jedenfalls, gut, da habe ich mich angemeldet, habe dort Stipendium bekommen und so weiter. Und ich war dort, glaube ich, 3,5 Jahre so ungefähr. Und das war also so eine intensive Zeit, einfach was jetzt Musik angeht, die man, in der man lebt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, man überall, wo ich mich umdrehe oder überall, wohin ich gehe, war halt irgendetwas Musikalisches am Laufen. Und klar, ich meine, es ist ja eine Musikschule, aber ich meine halt auch nachts. Also man konnte sagen, okay, ich habe eine Aufnahmesession mit ein paar Kommilitonen um 2 Uhr nachts und dann ist irgendwie um 4 Uhr noch irgendein Konzert improvisiert von irgendwelchen Leuten, die halt Hip-Hop, sozusagen neue Hip-Hop-Songs probieren. Dann hast du einen klassischen Musiker, der irgendwie Klavier spielt. Also es war also wahnsinnig vielschichtig und intensiv, so würde ich es beschreiben.
Wie kam denn der Kontakt mit Maurer Rides zustande?
Wir hatten eine App einmal mit dem damaligen Klonk Games, die sind jetzt The Delic Bavaria. Die hatten damals einen Auftrag, um eine App zu einem Coaster zu gestalten. Und dafür habe ich halt ein paar Soundeffekte und Musik gemacht und so weiter. Habe dann, also durchklonk dann jemanden von Maurer, also genau genommen BTS, das ist Beutler Transportsysteme, den Chef dort kennengelernt. Und wir kamen ins Gespräch und es hieß halt, dass ein Multimedia-Coaster gerade, daran wird gerade gearbeitet. Und natürlich dachte ich, gut, sie haben bestimmt schon jemanden, der den Sound macht. Oder ich war auch selbst interessiert, so ich habe einfach die Frage gestellt, so ja, wie macht ihr das mit dem Sound? Der muss ja irgendwie dynamisch, interaktiv sein und so weiter. Und dann kam halt die Antwort, ja, wir suchen eigentlich noch jemanden, der das macht. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Ja.
Jetzt bist du als Branchenfremder plötzlich mit Achterbahningenieuren in einem Team. Was passiert denn jetzt? Was sind hier die ersten Schritte?
Ja, ich muss sagen, das war damals wirklich so ein bisschen ein Pioniergefühl. Es war ein Prototyp vorhanden an einer Uni in Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere. Das war der allererste, sagen wir, Spike-Prototyp. Und da haben wir dann wirklich die ersten Tests durchgeführt. Also zuallererst war ja wirklich die Frage, was für eine Software benutzen wir und wer schreibt eigentlich dieses Audiosystem letztendlich für den Coaster selbst, dass eben die Geschwindigkeitsanpassungen, die ja vom Fahrer selbst also vorgenommen werden, damit die auch im Sound reflektiert werden. Und das muss ja dann praktisch in Echtzeit reagieren auf den Gasgriff dann. Also nicht relativ ähnlich zu einem Videospiel, einem Rennvideospiel. Du fütterst dann praktisch ein System mit Daten und in diesem Fall eben Gasgriff oder Turbo-Knopf und so weiter. Und das System berechnet und spuckt dann die richtigen Töne aus, sagen wir so. Und ja, ganz am Anfang habe ich mir halt selbst direkt Gedanken gemacht, gut, was für eine Software, was braucht man da technisch einfach, wie kann man das machen? Und am Schluss haben wir eine Open-Source-Software benutzt, die heißt PD, Pure Data. Das ist wie so eine visuelle Programmiersprache. Also du verbindest Kästchen und kannst sozusagen Strukturen und Systeme visuell gestalten. Und es ist eigentlich eine vielleicht ein bisschen ineffizientere Art zu programmieren, aber leichter für jemand, der vom Künstlerischen kommt, sagen wir so.
Ist das eine Software speziell für Audio dann oder ist das ganz allgemein?
Also ja, es ist eigentlich für Audio. Man kann auch Videobearbeitung und so machen, aber es kommt, also es ist prinzipiell für Audio. Also auch für zum Beispiel Synthesizer programmieren. Sehr oft wird es in so Kunstinstallationen benutzt, zum Beispiel, wo es halt viele vielleicht Objekte gibt, die Sound rausgeben oder ganz viele Lautsprecher, die angesprochen werden, Motion Sensors, also diese ganzen Geschichten. Daher kannte ich das Programm und ich hatte selbst auch recht viel Erfahrung damit und ich habe das einfach mal auf den Tisch geworfen und gesagt, ja, eigentlich könnte ich das ja programmieren. So. Und eine Sekunde danach habe ich mir so gedacht, so, okay, kann ich das jetzt wirklich machen, was ich jetzt vorgeschlagen habe? Oder bin ich jetzt komplett in die Bredouille geraten? Aber das hat dann tatsächlich gut geklappt. Das System läuft auch gut im Sinne, dass ich halt selber entscheiden konnte, ich brauche, also genau, was ich brauche. Und ich konnte mir meine Mixerblöcke, meine ganze Logik und so weiter einfach selber aufbauen. Und das führt halt zu einem sehr spezialisierten, aber sehr effizienten System letztendlich.
Interaktive Achterbahn meets interaktives Sounddesign. Wie das Zusammenspiel funktioniert, hört ihr gleich.
Wenn eine Achterbahn interaktiv Sound abspielen soll, dann braucht man ja auch irgendeine Schnittstelle, die das alles kommuniziert. Wie das Ganze funktioniert, erklärt uns Filippo.
Ja, das war tatsächlich recht abenteuerreich am Anfang, weil das eben noch gar nicht existierte. Vor allem so eine Schnittstelle zwischen diesen SPS. Das war ja für mich auch ein komplett neues Feld einfach, wie überhaupt so eine Achterbahn funktioniert, was für eine Software läuft drauf und was für Arten von Daten werden geschickt und das weiß ich immer noch nicht. Also wie gesagt, ich habe halt sozusagen geschaut, dass ich so gut wie möglich kommuniziere, was für Daten ich brauche. Zum Beispiel jetzt puncto Gasgriff, dass gewisse Daten vielleicht ein bisschen geglättet werden, dass der Sound halt besser rüberkommt, dass all diese Arten von, wie kann man sagen, Interpretierung der Daten, dass man sich da gut verständigt. Und das hat halt wirklich nur funktioniert, indem wir halt mit den Ingenieuren direkt immer in der Diskussion waren und halt auch viel getestet haben. Ein ganz wichtiger Punkt war zum Beispiel, Trockentests zu machen. Also natürlich konnte ich nicht sagen, jetzt gehe ich halt zur Achterbahn und mache meine Audiotests vielleicht 3 Stunden lang und dann war es das, sondern wir brauchten ein System, damit ich wirklich Runden fahren konnte, direkt bei mir im Studio. Also praktisch, dass das System selbst, dass man es sozusagen, dass man vorgaukelt, dass die Achterbahn fährt, damit ich meine internen Soundeinstellungen dann nochmal feintunen konnte. Und das natürlich nicht vor Ort, sondern halt im Studio.
Jetzt hast du mit PureData ja dein eigenes System zum Feintunen bei dir im Studio vor Ort, aber im Chassis der Achterbahn muss ja auch irgendeine Software laufen, die das dann interpretiert. Wie genau funktioniert denn das?
Also wir haben Raspberry Pis tatsächlich drin. Die laufen so, dass sie halt praktisch diese ganze Videoschnittstelle bearbeiten. Also Spike hat ja auch so eine Webcam, die Fahrten aufzeichnet und so. Overlays halt mit Geschwindigkeit und so weiter über einen Touchscreen abbildet und eben auch dieses Soundsystem. Und all diese Sachen laufen direkt in diesem Raspberry Pi drin und halt über Boxen dann natürlich wird der Sound dann ausgegeben. Bei Spike ist es auch so, dass der Bahnhof selbst ein Musiksystem hat, wo so eine Themenmusik mit verschiedenen Variationen, die halt so per Zufallsprinzip durchgewürfelt werden, auch immer aktiv ist. Und das System merkt auch, wenn gerade ein Fahrzeug losfährt, dann wird es ja ein bisschen leise und der Countdown startet. Also all diese Untermalung habe ich dann auch damals in PD gemacht, also in Pure Data.
Also die komplette Steuerung dann im Prinzip, dass halt zum Beispiel dann der Sound irgendwie leiser oder lauter wird oder der Countdown kommt. Das läuft quasi alles über dieses eine System.
Genau, ja, genau. Also dieses System bekommt halt dann relativ simple Events von der SPS, also dem Main-Computer, der halt irgendwie alles macht. Aber alles, was halt audiotechnisch ist, und das ist eben der Vorteil auch von diesem PD, konnte ich komplett selbst sozusagen entscheiden und dann verfeinern, ohne irgendwie den Ingenieuren tausendmal nochmal eine Frage stellen zu müssen oder so.
Für den ersten Spike Coaster im Allgäu Skyline Park hast du ja das gesamte Sound Package inklusive Musik gemacht. Was kannst du uns dazu erzählen?
Ich habe einen Song praktisch geschrieben mit verschiedenen Hauptinstrumenten, die sich abwechseln konnten. Zum Beispiel, dass man sagen konnte, gut, wenn jetzt die E-Gitarre zum Beispiel die Melodie gespielt hat, für einen Durchlauf des Songs, dann spiele nächstes Mal den Synthesizer oder so. Oder ich konnte die Schnelligkeit der Drums variieren, je nachdem, wo das Fahrzeug auf der Strecke lag oder so. Oder eben auch ganz wichtig, und das war also auch so ein Knackpunkt, einfach zu wissen, okay, die Countdowns müssen ja jedes Mal, wenn so ein Fahrzeug abgeschossen wird, braucht man ja eine gewisse Soundkulisse. Also muss das System informiert werden, okay, jetzt startet der Countdown, also machen wir die Musik ein bisschen leiser, machen wir den Countdown-Sound, der immer lauter wird und so. Und auch ein schönes so Let's Go-Gefühl dann am Schluss, in dem Moment, wo das Fahrzeug dann losstartet. Und das war alles tatsächlich ja, von einem System dann gesteuert. Wenn du ein System hast, das ohne Probleme auch Musik ein bisschen langsamer oder lauter oder schneller machen kann oder eben ein paar Instrumente auch nur wegnimmt, um die Dynamik ein bisschen zu untermalen, in gewissen Punkten, in gewissen Momenten des Tages oder so, dann öffnen sich tatsächlich ganz viele Möglichkeiten. Und rein technisch gesehen ist es auch nicht ein Ultraaufwand, das mal aufzusetzen. Man muss sich natürlich vom Konzept her erstmal Gedanken machen, was brauche ich überhaupt? Aber das dann umzusetzen, da gibt's mittlerweile auch, da muss man sich auch nicht die Software dafür schreiben, sagen wir so. Da gibt's auch, sagen wir, fertige Lösungen.
Mittlerweile sind eine ganze Reihe an Spike-Achterbahnen geplant und wir werden uns dem Typus auch in einer zukünftigen Folge noch ausführlicher widmen. Maurer hat dazu auch bereits das Konzept einer Jetski-Variante veröffentlicht. Sitzt du denn auch schon an weiteren Sounddesigns?
Also von meiner Seite her weiß ich, dass es die gibt und dann reden wir natürlich immer über Soundkonzept. Das Gute ist, dass das System selbst sehr anpassungsfähig ist. Also man kann sagen, okay, wir wollen einen futuristischen Sound mehr eben in diese Spike-Richtung oder wir haben die Möglichkeit auch realistische Sounds aufzunehmen, die dann auch gut funktionieren. Also zum Beispiel bei Ducati kam halt eine ganze Schaltlogik noch dazu, weil wir konnten natürlich nicht nur einen Gang hochjaulen lassen, den Motor, weil vor allem die Fans wollen ja auch das Gefühl dieser Schaltvorgänge. Und von daher sind wir ganz gut für die Zukunft gewappnet. Also konkret weiß ich jetzt noch nicht, in welche Richtung das soundmäßig gehen wird, aber bin natürlich sehr gespannt.
Und gleich, wie sich Sounddesign in der Games-Entwicklung vom Sounddesign in der Achterbahnentwicklung unterscheidet und welche unerwarteten Herausforderungen auf Filippo beim Spike Coaster gewartet haben.
Filippo, du machst ja eigentlich Sounds für Games. Wie unterscheidet sich denn nun die Arbeit für dich am Spike Coaster? Beides ist irgendwie interaktiv und beides doch irgendwie auch sehr anders. Was ist gleich, was ist anders und was kann man voneinander lernen?
Sehr gute Fragen, finde ich. Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass der ganze Prozess, jetzt zum Beispiel bei der Ducati, wir haben ja so eine Panigale bekommen, einen Tag lang, um sie aufzunehmen. Und das war eh schon super für uns, weil das ist ja also ein unglaubliches Monster, diese Maschine. Irgendwie 200 PS und wiegt halt nichts praktisch. Also wirklich ein Wahnsinn. Und sind ein bisschen außerhalb von München, haben wir dort einen Prüfstand gefunden in einer Werkstatt und haben dann alle unsere Mikros aufgestellt und den Motor dann in verschiedenen Drehzahlen, Gangwechsel, Anlasser, all diese Sachen halt einzeln aufgenommen, um es dann in diesem System dann wieder so wie ein Puzzle zusammenzustöpseln. Und dieser ganze Aspekt, also diese Aufnahmetechnik und wie das alles funktioniert, das würde man eins zu eins eigentlich für ein Rennspiel zum Beispiel machen. Von daher war das relativ, da hat man sich sehr wohl gefühlt dabei und das war sehr ähnlich. Der größte Unterschied eigentlich, also selbst, obwohl ich das System selbst geschrieben habe, muss sagen, habe ich mir natürlich sehr angelehnt an Best Practices, wie man sagt, also an Erfahrungen auch von Leuten, die das halt schon seit Jahren machen für Rennspiele, weil ja letztendlich auch, sagen wir, die Art von Informationen, die der Fahrer eines Coasters an das Fahrzeug schickt, ist ja eine, sagen wir, vereinfachte Version von dem, was ein Videospieler an ein virtuelles Auto gibt, zum Beispiel. Also wir haben natürlich keinen Lenkeinschlag, Bremsen an sich gibt's auch nicht so richtig. Von daher haben wir eigentlich nur den Gasgriff, den wir bedienen müssen. In einem gewissen Sinn ist es so, so ein Anfänger-Implementierungssituation sozusagen, weil wir relativ wenig Input vom Fahrer selbst ja haben. Also er kann eigentlich nur den Gasgriff drehen. Und von daher war das auch eigentlich eher ein bekanntes Thema. Und wo es dann wirklich ganz anders ist eben die Tests, also die finalen Tests, um zu schauen, ist der Sound jetzt auch laut genug, sind die Windgeräusche zu laut, muss man das irgendwie höher drehen, aber ist dann der Leerlauf vielleicht im Bahnhof zu laut, also müssen wir den runterdrehen, und das kannst du einfach im Studio. Klar, du kannst es irgendwie, du kannst dir überlegen, okay, vielleicht ist das Szenario genauso, aber du wirst es halt nie wissen. Und das heißt, dass ich wieder mit meiner Motion Sickness kämpfen werde und mal schauen, was dann passiert.
Wie reagierst du denn auf Menschen, die sagen, Sounds, wie kann ich mir doch einfach auch in der Bibliothek kaufen? Warum soll ich denn einen Sounddesigner bezahlen?
Das höre ich ja ab und zu auch mal bei Games tatsächlich, dass man sagt, ja komm, es wird doch irgendwo mal eine Library geben mit irgendwelchen lustigen Pistolenklängen oder Fußstapfen oder irgendeiner Musik, die irgendwie passt. Und das ist natürlich eine sehr simplistische Art, einfach auch zu verstehen, wie halt wirklich ein Game funktioniert. Bei der Achterbahn, finde ich, kann man auch die Kritik, also ich sehe die Kritik, ich verstehe sie auch. Ich glaube, wenn man es macht, dann hat man auf jeden Fall mit sehr konkreten und größeren einfach Problemen zu kämpfen, wie jetzt zum Beispiel, okay, ich mache einen coolen Motorsound, aber habe ich auch genug Platz für gute Boxen, um den Sound auch so wirklich rüberzubringen, weil es bringt mir ja nichts, wenn der im Studio super cool klingt und dann plötzlich in der Achterbahn oder am Bahnhof krächzt es so aus einem 20-Euro-Speaker raus und irgendwie ein Subwoofer ist montiert, aber hat halt überhaupt keine Resonanzkammer und alles geht verloren. Und also ich denke, da hat man schon damit zu kämpfen, und also die Achterbahnbauer müssen halt schon ein großes Investment sozusagen machen in einfach auch in das Konzept, damit das halt bis zum Schluss funktioniert. Aber wenn es dann funktioniert, und ich kann halt nur sagen, besonders jetzt bei Ducati habe ich halt das Gefühl, das ist halt wirklich ein Mehrwert, wenn du als Motorradfan auf dieses Ding steigst und es einfach schon mal dass du diesen Anlasser hörst, der halt direkt von dem einen Modell kommt. Und als Fan kennt man das ja auch. Ich liebe ja auch sehr Autos, also besonders Autos. Und man kennt ja dann die Unterschiede zwischen verschiedenen Motoren. Und wenn das dann kommt, dann denke ich, ist der Mehrwert einfach gegeben, dass du sagst, okay, ich kann jetzt auch die 10 Sekunden vor Start, kann ich einfach am Gasgriff drehen und im Leerlauf jault der Motor auf und es klingt halt gut. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo du sagst, so, okay, da wird es halt spannend und da wird es interessant auch für den Fahrgast dann.
Hast du da als Audiomensch eigentlich Mitspracherecht, wenn das Audio-Equipment für eine Achterbahn ausgewählt wird?
Ja, also da hatten wir einfach sehr viele Diskussionen und hin und her auch an Ideen, wie die verbaut werden, was für Boxen wir haben können, was für Verstärker da reinkommen. Und das finde ich halt, ja, es war einfach alles so faszinierend für mich, weil das sind ja einfach konkrete Probleme. Das ist jetzt nicht so wie in der Software, du hast halt einen Bug und musst ihn irgendwie finden, oder die Ressourcen werden aufgefressen von irgendeinem Audiofilter. Das kann man schon verstehen, das ist alles so abstrakt. Und dann hast du halt plötzlich die Sache, okay, in dem Chassis, das wir bauen, können wir einfach nur diese drei Speaker zum Beispiel einbauen. Und die müssen wetterfest sein. Und der TÜV sagt noch, ja, es gehen nur diese Art von... Also es gibt so viele wahnsinnige Details und halt Herausforderungen, die ich so nicht erwartet hatte. Das macht es halt einfach sehr, sehr spannend.
In deinem Lebenslauf liest man, dass du neben Games und Achterbahnen ja auch interaktive Sounds für Ausstellungen entwickelt hast.
Ja, tatsächlich über meine Frau, die hat ja damals in Boston Kunst studiert. Und da bin ich ein bisschen, also über sie habe ich eigentlich MaxMSP, das ist sozusagen die kommerzielle Variante, die Nicht-Open-Source-Variante von Pure Data, kennengelernt und eben dann auch PD. Und da haben wir zusammen halt recht viel experimentiert und sie hat auch in Boston damals und dann in München 2011 so eine Audioinstallation gebaut. Also das ist immer sehr, ich finde das faszinierend, weil im Videospiel ist ja fast alles sehr, nicht so greifbar. Also ich mache Musik, aber es sind halt immer, man schickt Dateien oder baut Dateien in ein Game ein und das erlebst du dann praktisch nur über den Bildschirm. Und sie halt zu sehen in ihrer Werkstatt, wie sie halt wirklich Objekte gebaut hat und die dann zum Beispiel mit einem Raspberry oder Arduino und so weiter interaktiv zu machen, über Sensoren dann zu schauen, die zu kalibrieren. Wir hatten Wiimotes zum Beispiel damals benutzt, um die Geschwindigkeit von so hängenden Objekten zum Beispiel zu messen und daraus einen Sound zu generieren. All diese Sachen, das finde ich super faszinierend. Vielleicht auch, weil mir dieses, wie kann ich sagen, dieses Plastische manchmal ein bisschen fehlt bei den Games. Und deswegen fasziniert mich das auch so sehr. Und genau, also all diese Erfahrungen habe ich dann so ein bisschen mitgebracht und hat mir halt natürlich sehr geholfen bei etwas sehr Konkretem dann wie eine Achterbahn.
Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über Achterbahnen und Games unterhalten und wie die Achterbahnen von Game-Audio-Technologie profitieren könnten. Aber wie sieht es denn nun mit anderen Attraktionstypen aus? Gibt es da was für dich, was dich reizen würde, um es auch mit dynamischen Sounds anzureichern?
Du musst echt denken, dass ich in so 20 Jahre früher irgendwie, dass ich 20 Jahre lang unter einem Felsen gewohnt habe. Aber ich denke immer diese, weißt du, die Spiegellabyrinthe, diese ganzen Geschichten, so, die gibt's ja bestimmt immer noch. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man das wirklich cool macht mit eben interaktiver Musik, die spezifisch an eine Person selbst gebunden ist. Das kann man ja machen, wie zum Beispiel in den Museen hast du ja ganz zielgerichtete Lautsprecher und die ja praktisch nur die eine Person, die darunter steht, gerade beschallen mit irgendeinem Text oder so. Und wenn du dieses Konzept nimmst und das zum Beispiel in so eine Geisterbahn oder Spiegellabyrinth oder was auch immer einsetzt, da geben sich ja schon daraus halt, finde ich, super, super coole Möglichkeiten.
Herzlichen Dank an Filippo, den Audiodesigner für den Spike Coaster aus dem Hause Maurerrides. Wie bereits angesprochen, wird sowohl der Spike Coaster als auch Maurerrides selber schon bald hier ausführlich im Podcoaster Thema sein. Um die Episode nicht zu verpassen, solltet ihr daher nicht vergessen, den Podcoaster gleich zu abonnieren. Wie das geht, erfahrt ihr gleich. Bis dann.
Ciao.
Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post@coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de/podcoaster. Wir hören uns.